Ja, liebe Geschwister, in unserer Predigtreihe heute geht es um das Sola Gratia, allein aus Gnade. Vor 2 Wochen haben wir mit dieser Predigtreihe begonnen, da ging es um Solus Christus, allein durch Christus. Und wir haben uns in dieser Predigt zurückerinnert an die Ausgangsfrage, die Martin Luther bewegt hat und warum er mit seinen Fragen gerungen hat und schließlich in der Bibel nach neuen Antworten gesucht hat. Er war da auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Und er litt unter seiner Schuld und seiner Unfähigkeit, mit reinem Herzen und Gewissen und mit reiner Weste vor Gott zu stehen. Und die Antworten, die ihm damals die Kirche geliefert haben, haben diesen Druck eigentlich nur verstärkt, als ihn von ihm wegzunehmen. Man muss sich, bevor man zu Gott kommt, von seinen Sünden entledigen. Man muss sich von seiner Schuld befreien, bevor man vor Gott stehen darf. Und Luther war an diesem Punkt mit sich selbst gnadenlos. Gnadenlos ließ er sich schuften, gnadenlos legte er sich Selbstkasteiung auf, gnadenlos erwartete er von sich Frömmigkeitsübungen. Und trotzdem hat das alles nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, um ihn und sein Herz von seiner Schuld zu befreien. Durch die Bibel fand Martin Luther zu Jesus Christus, der selber all diese Schuld, die zwischen uns und Gott steht, mit sich ans Kreuz genommen hat. Luther begriff, dass Jesus die Schuld trug und er selbst niemals in der Lage sein wird, seine eigene Schuld zu tragen oder sich von dieser Last sogar zu befreien. Vergangene Woche hörten wir dann in der Predigt zum Sola Scriptura allein die Schrift, dass Gott durch die Worte der Bibel immer wieder neu in die Geschichte hineinspricht. Für Martin Luther ist genau das geschehen. Er hat in der Bibel gelesen und Gott hat direkt zu ihm gesprochen und hat ihn freigesprochen von seiner Schuld. Und daher bewirkte diese Ansprache, die er von Gott erlebt hat durch die Bibel, dass Luther nun in der gleichen Radikalität für seine neuen Erkenntnisse eingetreten ist. Er hat mit der gleichen Gnadenlosigkeit für diese neue Erkenntnis gekämpft, sich dafür eingesetzt. Und wenn er dabei sein eigenes Leben verliert, denn die Gnade Gottes, die ist ihm sicher. Vor dem Reichstag zu Worms, vor dem Papst und vor dem Kaiser betonte er seine Einsichten und sagte, ich kann davon nicht mehr weg, ich komme nicht zurück. Die Heilige Schrift hat sich mir aufgetan und das, was ich dort verstehe, das zählt. Wir haben gehört, dass die Bibel aber immer wieder neu in die Geschichte hineinspricht. Deswegen stehe ich heute hier mit der Frage, ob die Erkenntnis, die Luther damals hatte, für uns immer noch genauso aktuell ist. Das kleine Anspiel, das wir eben sehen durften, hilft mir dabei, diese Frage zu beantworten. Die äußeren Kirchenformen und Strukturen, die Hierarchien, die haben sich verändert. Und natürlich sind wir gerade in einer Freikirche versucht, uns immer wieder zu befreien von äußeren Strukturen, von Gremien oder von festen Texten, von Hierarchien. Damit ja der Wille Gottes und sein Wort immer wieder zur Kraft kommt und wirken kann. Und trotzdem stehen wir in dieser Spannung, die wir eben gesehen haben, zwischen den Anforderungen, die wir an uns stellen, die die Gemeinde und die Gesellschaft an uns stellt, und daneben die Bedingungslosigkeit, mit der Gott uns durch seine Gnade begegnet. Und ich merke, wie ich eigentlich schon fast hoffe, dass dieses Anspiel einfach nur überspitzt war. Und natürlich krabbelt von uns selten jemand hier vorne auf dem Boden rum, aber doch kenne ich diese Gedanken sehr gut. Wir müssen nichts tun, um gerettet zu werden, ja klar. Aber wie ein guter Christ sollten wir uns schon verhalten. Wir müssen nichts leisten, um wertvoll zu sein. Aber gilt das wirklich für alle oder eigentlich nur für die, die gerade nicht in der Lage sind, etwas zu leisten? Vielleicht, weil sie körperlich eingeschränkt sind oder weil sie gerade so am Ende ihrer Kräfte sind. Zählt es nicht nur dann oder zählt es immer? Wenn ich eine Aufgabe übernehme und sie nicht schaffe, dann komme ich mir wertlos vor. Dann komme ich mir vor, als hätte ich versagt. Und auch wenn ich ganz tief in mir weiß, ja, das war nur eine Aufgabe und ja, das ist nicht so schlimm, und bei Gott ist das anders, ist es doch eine Botschaft, die ich theoretisch immer wieder begreife und wo ich doch an bestimmten Punkten immer wieder merke, dass es so schwierig ist, die in mein Herz reinzulassen und wirklich da, dass es da drinnen auch wirkt und dass ich das so fühle. Ich weiß, ja, ich bin angenommen und ich bin wertgeschätzt, aber dass man diese Akzeptanz, nach der sich unsere Herzen so sehr sehnen, dass das auch wirklich bei uns ankommt. Wir sehnen uns so sehr danach, Anerkennung zu bekommen, Akzeptanz. Oder auch, wenn wir Dinge geschafft haben, die gut waren, dann wollen wir auch hinterher sagen, ja, da kann ich stolz drauf sein, dann freuen wir uns darüber. Und aus diesen Erfahrungen heraus, die wir in unserem Leben aber immer wieder machen, geraten wir dazu, dass wir genau mit diesen gleichen Erfahrungen, also dass wir etwas wert sind, wenn wir etwas gut gemacht haben, dass wir uns darüber freuen, dass wir uns danach sehnen, Anerkennung zu bekommen, dass wir genau mit diesen gleichen Ansprüchen vor Gott treten und merken, dass das dann wieder verschwimmt. Und dann wird die Gnade irgendwie doch wieder klein für uns, weil wir merken, in der Gesellschaft zählt es sonst ja auch nicht viel. Wenn wir also so vor Gott treten, dann ist es eine Mischung aus dem Gegenüber zu Gott, wo wir merken, ich reiche gar nicht, ich schaffe das nicht, ich kann nicht so gut sein, dass Gott mich wirklich annimmt. Also dieses Gefühl, dass da fehlt doch noch was und irgendwas muss ich tun, damit ich gut genug für Gott bin. Und dann wiederum dieses Gefühl, wenn man wirklich auch was Gutes gemacht hat, dass wir sagen, ja, und jetzt bin ich doch echt gut und ich habe doch einen tollen Platz im Himmel verdient. Also so dazwischen schwanken wir immer wieder zwischen dem Gefühl, ich reiche noch nicht ganz und dann dem Gefühl, aber eigentlich habe ich es doch auch ein bisschen verdient. Und wir sind immer wieder in diesem Denken und in dieser Struktur von unserer Gesellschaft und nicht in der Struktur der Gnade. Aber um dieses Ringen und dieser Feststellung, dass es mir so geht und im Gespräch merke ich, es geht auch anderen Menschen so, merke ich, dieses Thema ist hochaktuell. In einer anderen Form, als wie es Luther damals begegnet ist, aber auch uns betrifft es immer wieder. Und daher wollen wir einen Blick in die Bibel werfen, auf einen Bibeltext, in dem dieses Thema vorkommt. Und ich lese uns aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum mit seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Dreimal kommt dieses kleine Wort mit seiner großen Bedeutung in diesem Text vor. Und ich erinnere mich noch gut, und ich hoffe, du entschuldigst mir das, Omar, dass ich das aufgreife. Im Frühjahr irgendwann sprach Omar mich an nach einer Predigt und meinte, was heißt eigentlich Gnade? Ich höre das immer hier in der Gemeinde, aber nie draußen auf der Straße. Und ich finde keine Übersetzung dafür. Wie kann das heißen? Und ich habe mich darüber mit ihm unterhalten und ich merkte, mich bewegt das sehr, dass es irgendwie keine Möglichkeit gibt oder ich keine finde, wie wir dieses Wort ersetzen können durch eins, was ganz normal ist. Durch ein nicht so frommes oder durch so ein Bibeldeutsch. Aber das liegt daran, dass dieser Begriff oder dass dieses Geschehen nicht normal ist. Dieses Geschehen gibt es in der Welt draußen meistens nicht und deswegen gibt es auch gar nicht wirklich ein Wort dafür. Und dann hat es mich fasziniert hier in der Vorbereitung, wenn man aber das Wort nimmt, wie es damals im Neuen Testament gebraucht wurde oder wie es damals zu der Zeit gebraucht wurde, war das ein ganz säkulares, überhaupt kein religiöses Wort. sondern eins, was man überall auf der Straße gesprochen hat. Das Wort Charis, Gnade, heißt Anmut, Lieblichkeit, Wohlwollen. Und die Wurzel kommt von Chara, das wieder Freude bedeutet. Es ist kein religiöser Begriff, ein Begriff, den man überall benutzt. Und erst in der Spätantike entwickelte sich daraus ein stehender Begriff, dem man eine Gunsterweisung gegenüber dem Herrscher getan hat. Also nicht, was der Herrscher dem kleinen Menschen getan hat, sondern eine Gunst, die der kleine Mensch dem Herrscher gegenüber gebracht hat. Und auch im biblischen Kontext wird dieser Begriff zunächst auch ganz als ein schlichtes Wort benutzt, ein Dank. Dank für Spenden, für die Kollektensammlungen in Jerusalem. Oder auch ein Briefgruß. Es drückt im Prinzip die Freude aus, die Paulus den Gemeinden gegenüber ausdrückt. Dass dieses Wort im Deutschen einmal nur noch in der Religion vorkommen würde und dort sogar ein ganz zentraler Aspekt in der Heilsgeschichte ist, hat sich dadurch ergeben, dass Paulus das Wort ganz neu gefüllt hat. Er hat ein Geschehen mit diesem Begriff gefüllt, das halt normalerweise im gesellschaftlichen Leben kaum vorkommt. Und gerade deswegen ist es aber auch schwer zu greifen und zu begreifen. Während in den Evangelien von der Gnade kaum die Rede ist, in manchen gar nicht, in anderen ganz selten vorkommt, setzt Paulus es mit dem Kreuzesgeschehen gleich. Also mit dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, setzt er das Wort Gnade gleich. Dass Gott seinen Sohn am Kreuz in die Hände der Menschen und dann schließlich in den Tod gegeben hat, damit er dort die Schuld der Menschen als einmaliges und allerletztes Opfer trägt. Es ist ein unverdientes Geschenk für uns. Und wenn wir es auspacken, sehen wir Jesus, der stellvertretend die Schuld aller Menschen trägt und der dafür auch verurteilt wird. Er wird für das verurteilt, was unsere Beziehungen zu Gott oder zu unseren Mitmenschen oder auch zu uns selbst belastet. Für alles, was Beziehungen belastet, für alles, was kaputt macht und was klein macht. Und indem Jesus dafür verurteilt wird, kauft er uns dadurch frei. Nicht, weil wir ohne Schuld sind, weil wir irgendwie gut sind oder toll sind, sondern weil Gott uns liebt, nimmt er uns an und gibt sich selbst am Kreuz für uns hin. So betont es ja auch der Epheserbrief. Mit dieser großen Liebe, dieser überwältigenden Liebe hat Gott sein Erbarmen gezeigt. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns wieder lebendig gemacht. Lebendig? Wovon? Unsere Schuld und unsere Sünde, so beschreibt es der Epheserbrief, zerstört Leben und tötet es damit. Das ist eine Feststellung, dass wir in unserem Leben Frust, Trauer, Wut und Streit, Versagen und Schmerz, Neid, gestörte und oft sogar oder manchmal auch zerstörte Beziehungen haben. Und dass unser Leben dadurch krank wird. Oder der Epheserbrief sagt es halt knallhart, da sterben Teile unseres Lebens stückweise ab, wenn so etwas in unserem Leben passiert. Denn das Leben, was Gott uns gegeben hat, ist eigentlich voll Positivem. Aber die Sünde tötet es. Und dann kommt dieses große Aber. Es ist das allererste Aber, was im Epheserbrief benutzt wird. Ich weiß nicht, wenn wir im Leben so reden, benutzen wir ziemlich häufig ein Aber. Hier ist es das erste Aber und es ist ganz groß geschrieben, weil dieses Aber zwischen der Zerstörung und dem Tod danach gesetzt wird. Wir machen das oft so, wir sagen etwas Positives und dann kommt ein Aber. Das ist das Negative. Bei Gott ist es genau andersrum. Da ist das Negative und er stellt es fest und Gott setzt ein ganz großes Aber dahinter. Durch Gottes große Liebe zu uns Menschen werden wir wieder lebendig gemacht. Sinnbildlich stirbt Jesus. Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Und damit wird auch unsere Schuld sterben. Am Kreuz. Und so wie Jesus dann wieder aufersteht und neues Leben bekommt, bekommen wir neues Leben. Obwohl wir noch Schuld und Sünde in unserem Leben kennen, ist diese Schuld aber schon mit am Kreuz gestorben. Sie ist schon tot, sie ist schon verurteilt und wir sind freigesprochen. Dass Gott uns freispricht, obwohl wir weiterhin unzulänglich sind, Fehler machen und einander Schmerz zufügen, geschieht aus Gnade. Und genau das ist es, was dieses Wort dann bedeutet. Dass wir immer noch Schuld haben, immer noch verletzen und verletzt sind, aber dass Gott uns trotzdem liebt und annimmt. Gottes großes Aber spricht uns nicht frei, weil wir ohne Schuld sind, sondern antwortet mit seinem Aber auf unsere Schuld. Und es ist ein positives Aber, das uns geschenkt wird und freispricht. Aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke. So steht es hier in dem Epheserbrief. Gnade ist also Freispruch, Rettung, ohne dass wir etwas dafür getan haben, ohne dass wir es verdient hätten. Es ist ein Geschenk, das uns ohne konkreten Anlass oder Verdienst und ohne die Möglichkeit, dem Geschenk etwas wieder gut zu machen oder etwas entgegenzubringen, es im Nachhinein zu bezahlen, gegeben wird. Wir dürfen es einfach nehmen, auspacken und benutzen. Doch nun steht hier, aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Und dann kommt wieder unser Aber. Dass wir denken, ja, aber jetzt kommt der Glauben, wir müssen also doch was tun. Der Glauben ist unsere Antwort, indem wir etwas tun, indem wir etwas dagegen setzen. Und da hat Luther etwas sehr Schönes zu geschrieben, wie er das begreift. Natürlich möchte dieses Geschenk auch angenommen werden. Ein Geschenk, was wir bekommen und dann steht es den Rest des Lebens irgendwie in einer Ecke und da passiert nichts mit, ist natürlich kein Geschenk, was wir bekommen haben. Es muss irgendwie angenommen werden. Und der Epheserbrief betonte ja auch, nicht aus eigener Kraft, also nicht aus unserer Kraft. Allein Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund unserer Werke. Der Glaube ist lediglich eine annehmende und eine bejahende Haltung, die etwas mit uns und unserer Beziehung zu Gott gemacht hat. Der Glaube ist keine Tat, die aus uns einen besseren Menschen macht. Und so betont Luther das, dass er sagt, die Gnade ist ein Verhältnisbegriff und der Glaube, wie wir das annehmen. Der Glaube ist nicht ein Begriff, der dann sagt, jetzt sind wir dazu zu einem guten Menschen geworden. Die Gnade macht nicht die menschliche Natur, indem er ihn von der Schuld befreit, zu einer aufgerichteten, guten, tollen Natur. Also der Mensch ist danach, haben immer noch diese Schuld, die wir immer wieder begehen und die uns begegnet und die uns auch in unserem Leben trifft, wo wir merken, da sind wir betroffen. Aber sie spricht uns gerecht. Sie macht uns frei von innen heraus und stellt so das wieder her. Also die Gunst Gottes nimmt diese gefallene und zerstörte Kreatur oder die Natur von uns Menschen an und bewirkt, dass das Verhältnis zu Gott wiederhergestellt wird. Luther versucht damit ganz deutlich zu machen, dass der Glaube kein Begriff ist, wo wir etwas tun, wo wir sagen, jetzt werden wir aktiv, sondern wo einfach ein Verhältnis und eine Beziehung hergestellt wird. Es ist ein Beziehungsbegriff und nicht ein Begriff von dem, was wir tun. Das Verhältnis zu Gott zeigt sich natürlich im Glauben. Die weitere Spannung, die sich da trotzdem draus ergibt, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Dazu werden wir nächsten Sonntag kommen, wenn es um das Thema geht, sola fide, allein aus Glauben. Also da werden wir noch weiter drüber nachdenken können. Ich möchte zum Abschluss noch ein paar Gedanken dazu äußern, wie die Gnade nun in unserem Alltag Fuß fassen kann. Und ich sage euch leider, ich habe keine Antworten, die ihr jetzt einpacken könnt und dann habt ihr das gleich in eurem Herzen und es funktioniert dann so. Sondern es ist ein Prozess, auf den wir uns immer wieder einlassen müssen, damit dieses Gefühl, ein unverdientes Beschenktwerden, vom Kopf ins Herz rutschen kann. Schauen wir nochmal auf dieses Anspiel. Der Mann hat zu der Frau gesagt, in Bezug auf den Leistungsdruck, dass nicht unsere Leistungen, sondern unseren Selbstwert definieren sollten. Also im übertragenen Sinne, allein Gottes Gnade und Liebe sprechen uns gerecht, erkennen uns an, wie wir sind. Gott gibt uns also unseren Selbstwert. Das wollte er damit deutlich machen. Und das stimmt, vor allem auch in Bezug auf die Ewigkeit. Und trotzdem werden Ansprüche an uns gestellt. Das können wir natürlich auch nicht abweisen. Jeder von uns weiß, es gibt Menschen und es gibt auch manchmal Strukturen, die Ansprüche an uns stellen. Jeder von uns wohnt irgendwo und wenn wir keine Miete zahlen, kommt der Anspruch von unserem Vermieter ziemlich schnell. Es sei denn, es ist unser eigenes Haus, dann ist es oft die Bank, die dann kommt und das Geld möchte. Sei denn, es ist schon komplett das eigene, aber dann gibt es manchmal sogar auch noch Behörden, die dann irgendwas von uns wollen. Also es gibt diese Ansprüche auf jeden Fall in unserem Leben, die von uns etwas fordern. Und da müssen wir lernen, immer wieder zu unterscheiden. Natürlich gibt unser Arbeitgeber uns nur dann Geld, wenn wir auch arbeiten. Unsere Kinder müssen versorgt werden und wenn wir Hunger haben, müssen wir uns irgendwoher Nahrung besorgen. Ob wir nun etwas holen, was schon fertig ist, oder ob wir nur Nahrungsmittel kaufen, die dann noch zubereitet werden müssen. Aber genau bei diesen Punkten sind wir dann wieder in dieser Rede von dem Mann. Wir sagen, ja klar, unser Selbstwert wird nicht von dem definiert, was wir leisten, sondern von dem, was Gott uns gibt. Aber trotzdem ist da so ein Mindestmaß, was wir in unserem Leben immer wieder erfüllen müssen. Und wir stellen selber fest, ja, so ist das irgendwie auch. Wir haben vor der Predigt aber auch gesungen, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Wofür genügt also diese Gnade Gottes? Sie genügt, um vor Gott zu bestehen. Sie genügt, um ewiges Leben zu bekommen. Sie genügt, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und ja, dann kann sie uns auch stark machen, in unserer Schwachheit. Wenn wir merken, Verzweiflung und Schwäche ist da, wir brauchen Gott, wir kommen alleine nicht weiter, wir sind eigentlich am Ende unserer Kräfte. Gott kann am besten wirken, seine Kraft kann am besten deutlich werden, wenn unsere Kraft nicht mehr so da ist, wenn wir selber nicht mehr so stark sind. Es ist irgendwie ganz logisch und trotzdem sind das die sehr unangenehmen Situationen in unserem Leben. Wir sind eigentlich ganz gerne selber stark. Trotzdem können dann aber auch Wunder geschehen. Wir merken, wie wir über unsere Kräfte hinauswachsen. Wir merken, dass wir von Gott mehr bekommen, als wir selber eigentlich gedacht haben, fähig zu sein. Aber trotzdem ist da immer noch so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, das ist noch nicht so ganz befriedigend und irgendwie ist es schwierig. Es bedeutet halt gerade nicht, dass wir in einer gehobenen Mittelstandsklasse leben können, ohne den Finger zu krümmen. Es ist keine Garantie dafür, dass wir in größter Schwäche wieder aufstehen können, dass wir alle Krankheiten überwinden oder ohne Leistung trotzdem Anerkennung dafür bekommen. Natürlich kann ich sagen, ja, okay, Gottes Gnade genügt mir und ich lasse das mit dem, was ich Schönes mache und wo ich hinterher Lob für bekomme. Aber irgendwie ist es doch auch schön. Und ich tue auch gerne etwas für andere. Unsere Gesellschaft, ja sogar das eigene Leben auf der Erde, hat andere Regeln. Und da kommt die Gnade kaum vor bei dem, was wir in der Gesellschaft so erleben. Die Verkäuferin im Supermarkt kann nicht so gnädig sein und den Einkauf uns schenken, weil wir heute knapp bei Kasse sind. Dann hätte die Verkäuferin bald ihren Job nicht mehr. Ich will dir damit nicht ausschließen, dass sowas trotzdem immer mal wieder vorkommt. Ich habe schon Berichte gehört oder Leute gehört, da hat mit einmal hinter den Leuten jemand das Portemonnaie gezückt und bezahlt oder irgendwie so. Sowas gibt es. Ja? Und es sind auch oft Christen, die dann auch mit dahinter stecken und sowas tun und wo den Menschen in dem Moment Gott begegnet. Aber das ist kein Rezept der Gnade. Das ist nicht, wie Gnade so funktioniert, weil Gnade sich dann im Endeffekt auf dieses Göttliche bezieht. Und bei allem Druck, den wir empfinden, ist es immer wieder ein individuelles und hochkomplexes Abwägen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Wenn wir merken, es ist zu viel und wir können nicht mehr, müssen wir überlegen und vielleicht mit diesem Licht der Gnade abwägen, wo wir Dinge sein lassen können. Wo wir vielleicht auch lernen können zu reflektieren, weil wir merken, okay, an diesem Punkt tue ich tatsächlich etwas, um Anerkennung zu bekommen. Brauche ich die Anerkennung und die Bestätigung der anderen Eltern aus der Kita? weil mein Kind jeden Tag eine saubere Waldhose anhat oder ich weiß nicht, was da alles für Möglichkeiten gibt. Wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das reflektieren, kommen wir vielleicht auch dahinter, dass manche Muster tatsächlich dafür da sind, dass wir das bekommen. Und wenn wir das entdeckt haben, fällt es uns leichter, dann doch auch zu sagen, nee, die Anerkennung brauche ich gerade gar nicht. Es ist eigentlich eine ganz andere, die ich da brauche. Es ist eigentlich die Anerkennung, vielleicht sogar von Gott, dieses Bedingungslose. Nicht, weil ich gut Wäsche waschen kann. Hallo. Kann eigentlich jeder und eigentlich macht das meine Waschmaschine und gar nicht ich. Nein, aber das sind so Sachen. Wo muss man überall zusagen? Was muss man alles tun? Aber es ist wirklich ein schwieriges Abwägen. Und gerade wenn man in so einer Situation kommt, wo man merkt, ich kann wirklich nicht mehr, ist es noch schwieriger zu sagen, und das kann ich jetzt sein lassen und das nicht. Vielleicht suchen wir uns da auch Leute, die uns helfen, das zu entdecken und dahinter zu kommen. Was ist denn eigentlich der Grund dafür? Weil es ist so, ein Verzicht ist dann oft auch eine Benachteiligung, vor allem bei uns in unserer Gesellschaft. Wir werden dann an manchen Stellen tatsächlich benachteiligt. Und das ist unangenehm, das ist nicht schön. Und es ist natürlich gut und gut für unser Ego, wenn wir Anerkennung bekommen, wenn jemand auf uns stolz ist. Und trotzdem leiden wir unter diesem Druck, der da oft hintersteht. Die Kunst der Gnade besteht darin, bei uns und bei Gott zu bleiben. Für und vor Gott müssen wir nichts leisten, das sagt er uns mit der Gnade. Für und vor Gott müssen wir nichts leisten. Und wir dürfen das, was wir in der Gesellschaft erleben, nicht auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Das ist ein Punkt, an dem wir aufpassen müssen. Und da, wo das Leben viel von uns fordert und wo wir oft überfordert sind, da ist die Gegenwart Gottes, ein Ort, wo wir wirklich einfach sein dürfen. Da dürfen wir sein, ohne etwas zu leisten, ohne etwas zu tun. Das müssen wir uns selbst immer wieder sagen, das müssen wir uns zusagen lassen. Durch zum Beispiel Gottesdienste wie heute, durch die Bibeltexte, durch Mitmenschen, durch Lieder oder durch Gebete. Ganz praktisch in diesen Lebenssituationen, wo die Anforderungen groß sind, seien wir immer mal wieder gnädig mit uns selbst. Seien wir auch gnädig mit unseren Mitmenschen, die auch Fehler machen. Und manchmal sind wir die Blöden, die diese Fehler wieder ausbaden müssen. Trotzdem, seien wir gnädig mit unseren Mitmenschen. Haben wir den Mut, auch mal etwas nicht perfekt zu machen, Lücken zu lassen, Fehler zu machen? Wir müssen natürlich gut aufpassen bei dieser Sache mit dem Kontext, in dem das gerade steht. In manchen Berufen ist Fehler machen vielleicht gar nicht so gut, wenn wir Arzt sind und einen Operationstisch vor uns haben. Also das müssen wir natürlich abwägen. Und es gibt auch Berufe, wo man denkt, ich kann überhaupt nichts hier mehr selber entscheiden oder so, ich stehe unter ganz hohem Druck. Aber auch da sind manchmal Entscheidungen möglich. Und vielleicht muss man da auch einfach mit Leuten drüber sprechen, wo man sagt, hilf mir mal, eine Sache zu finden, wo ich sage, hier kann ich auch eine Entscheidung treffen, dass der Druck einfach weniger wird, dass ich hier irgendwo etwas ablegen kann. Und habt die Kraft, um Hilfe zu bitten. Auch das ist etwas, was uns oft sehr schwer fällt. Aber was ein Punkt ist, gnädiger mit uns selbst zu sein. Wir müssen nicht alles selber schaffen, nicht alles alleine schaffen. Und wenn es hart auf hart kommt und nichts mehr geht, dann bleibt uns vielleicht tatsächlich nur daran, an der Gnade Gottes uns genügen zu lassen. Dann dreht sich am Ende doch alles um uns und um unsere Beziehung zu Gott. Gott hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Und wenn nichts mehr geht, dann ist Gott stark. Es heißt dort, leider oder vielleicht auch zum Guten nicht, dass er uns stark macht. Nein, bei Paulus bleiben die Schmerzen, bei Paulus bleibt das Leid. Aber es ist Gottes Stärke, die in ihm wirken kann und die am Ende uns alle rettet und neues Leben schenkt. Und auf die kommt es an. Amen.